Ich finde es halt auch einfach grob fahrlässig als Geschäftsführer, das halt so zu managen für die Mitarbeiter. Weil die Mitarbeiter verlassen sich ja auf dich, dass du die Firma gut managst und diese Sachen unter Kontrolle hast.
Ein Drittel deines Gehalts ist performancebasiert.
Für mich war das früher so ein Larifari-Wort, was irgendwie rumgeschmissen wurde. Company Culture, Werte, Mission.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthje-Toden.
Karl, danke, dass du heute dabei bist. Du bist ja einer der Leute, die ich schon sehr, sehr lange verfolge und auf dem Schirm habe, weil vor ein paar Jahren, also 3, 4, 5 Jahre her, sind ja du und Sebastian so in der Szene aufgeploppt. Und ich verfolge schon ewig, was ihr beide macht. Sebastian war ja auch schon da, jetzt du. Daher vielen Dank, dass du dabei bist. Das ist meine Ehre. Herzlich willkommen.
Danke dir. Freue mich sehr.
Wann war bei dir der Startschuss? Also wann würdest du rückblickend sagen, ey, da ging's los?
Also jetzt mit der Firma spezifisch 2019, ich habe 2015, 2016 so die ersten Schritte, sage ich mal, gemacht, irgendwie als Selbstständiger und irgendwie Sachen aus dem Kinderzimmer verkauft und sowas. Aber ich würde mal sagen, so richtig das Unternehmen, was wir jetzt aufbauen, 2019.
Also was ich bei euch wirklich spannend finde, weil ich komme ja auch immer mit einer Recruiting, mit einer Headhunting-Sicht, dass ich schaue auf die Organisation, Mitarbeiter, gleichzeitig wie profitabel der Laden ist. Ich schaue auch ganz viel auf Profit pro Mitarbeiter. Was ich bei euch spannend finde, ist, dass ihr für eine Agentur in unserer Bubble relativ groß seid und trotzdem sehr viel Geld verdient. Weil was ich sehe, ist so ein paar kleinere Firmen, die so 10 Leute haben, 15, wo es richtig knallt. Dann sehe ich größere Leute, die aber kein Geld verdienen. Die haben halt einen Haufen Leute für irgendwie 3.000 Euro brutto, Juniors da sitzen und machen alle mittelmäßigen Job und geben ihr Geld dann für Gehälter und die Office aus und es bleibt nichts dabei hängen. Und ihr seid so eine der wenigen Leute, die wirklich eine große Firma aufgebaut haben, die trotzdem sehr gut läuft und sehr profitabel ist. Was denkst du, was steckt dahinter? Wie habt ihr es gemacht?
Danke erstmal für die netten Worte. aus meiner Perspektive gibt es so ein paar Sweet Spots in jedem Geschäftsmodell und ich würde mal sagen, so in diesem Dienstleistungsgeschäftsmodell, wo wir uns ja bewegen, würde ich mal sagen, dass ein Sweet Spot so im Rahmen ist 0 bis 1 Million Jahresumsatz und dann der nächste Sweet Spot ist so 3 bis 5 Million Jahresumsatz und danach ist es meistens so, dass wegen den Skaleneffekten, dass dann einfach nicht mehr so viel Sinn macht im Dienstleistungsgeschäft. Gibt ja so ein paar Agenturen im deutschen Raum, die da aus Richtung 10, 15 Millionen aus dem Satz gegangen sind, aber halt mit minimaler Profitabilität. Und das ist einfach meine Ansicht, sage ich mal, auf die zwei Sweet Spots. Und was ich mit Sweet Spots meine ist, aus meiner Brille kann man, sage ich mal, so ein Dienstleistungsgeschäft, was so in dem Rahmen 1 Million Jahresumsatz eben sich befindet, sehr gut mit einem kleinen, starken Team machen. Und danach, wenn du dann, sage ich mal, in Richtung 2, 3, 4, 5 Millionen Jahresumsatz wachsen möchtest, dann kommen eben diese ganzen Team-Themen auf dich zu, HR-Themen, dann hast du auf einmal voll viele Prozesse, musst irgendwie Teamleads einführen, Zwischenebenen und es gibt einfach sehr viele Faktoren, die dann das Geschäft unprofitabler machen, um eben diesen Wachstum hinzubekommen. Und ich denke einfach, dass sehr viele irgendwie einfach Umsatz als so Hauptzielsetzung für sich selbst haben. Und es ist auch sehr schön für Ego, wenn man dann sagt, ich mache XYZ Umsatz. Waren wir auch lange drin, einfach weil es cool ist, das zu sagen, bis wir das dann, sag ich mal, irgendwann komplett auf Effizienz getrimmt haben. Und genau, dementsprechend gibt es für mich, sag ich mal, diese zwei Sweet Spots im Dienstleistungsgeschäft, wo es irgendwo Sinn macht, sich zu bewegen, aber alles dazwischen ist so ein bisschen Tal der Tränen, weil du halt ein sehr großes Rad drehst, machst irgendwie 2, 3, 4 Millionen Jahresumsatz, aber da bleibt bei den meisten nicht so wirklich viel hängen, weil sie halt die ganze Zeit irgendwo festhängen und ganz viele Sachen etablieren müssen auf einmal, die keine Rolle spielen, wenn du ein Team von 5 bis 10 Personen hast. Ne? Ja. Aber die auf einmal relevant werden, wenn du 15, 20, 30, 40 Leute in der Agentur hast. Wie ich gerade schon meinte, mit den Teamleads, Zwischenebenen, Führungsetagen, HR. Dann hast du auf einmal einen Headcount von vielleicht 5 Personen, die eigentlich gar keine umsatzrelevanten Mitarbeiter sind, aber unternehmensrelevante Mitarbeiter, weil sie irgendwie das ganze Konstrukt am Laufen halten. Und genau, das würde ich so sagen, ist so dass das Hauptthema in Dienstleistungsgeschäft. Also so Nummer 1, die meisten haben halt einfach Umsatzfokus und nicht Profitabilitätsfokus. Und das zweite ist so, Meiner Ansicht nach gibt es einfach in jedem Geschäftsmodell gewisse, sag ich mal, Sweet Spots, wo man sich halt aufhalten kann, wenn einem Profitabilität wichtig ist. Und genau dementsprechend haben wir dann halt rückblickend einmal ein sehr schnelles Wachstum hingelegt, um quasi auf ein gutes Niveau zu kommen.
Ja.
Und danach dann eher quasi auf der gleichen Größenordnung von so Teamstruktur geblieben, aber halt alles daran gesetzt, jetzt auf der Größenordnung halt eine sehr gute Effizienz hinzubekommen.
Ja. Kannst du sagen, das heißt, wie groß seid ihr? Wie viele Leute habt ihr und wie viel Umsatz macht ihr damit?
42 Leute haben so, ja, mittel siebenstelliger Umsatz.
Cool. Cool, Glückwunsch. Und ich kann es voll nachvollziehen, was du sagst über die verschiedenen Wachstumsschritte und wo du ein Pain hast und wo Sweetspots sind. Denn ich glaube, auch diese Phase mit 1 Million im Monat und hast ja so 100.000, 1 Million im Jahr, dann hast du ja auch so die ersten 100.000 im Monat. Und das ist eigentlich auch mal eine Zeit lang ganz nice, weil du hast halt gefühlt 3 Leute im Team. Gibst nochmal 10.000, 20.000 für Werbung aus. Vielleicht hast du 4 Leute im Team, 5 Leute im Team. Viel mehr brauchst du eigentlich nicht, wenn du als Gründer viel reinhaust, weil du kannst meistens dein eigenes Marketing und Sales machen im Agenturbereich. Hast eventuell eine Person, die dich da supportet. Dann hast du 3, 4 Personen eine Delivery, die die Arbeit machen. Und dann hast du wahrscheinlich noch eine VA, die Rechnung rausschickt und guckt, dass der Laden zusammenhält. Und das war's eigentlich. Dann bist du bei 1 Million im Jahr. Und dann machst du aber auch gut ein Drittel, bis, wenn du es gut machst, 50% oder sogar noch mehr Profit. Das ist eine sehr gute Sache, die man haben kann. Was würdest du sagen? Weil eigentlich würde es ja Sinn machen, wenn man da rational randenkt, würde man ja denken, wenn ich jetzt weiter wachse, dann sollte es ja auch profitabler werden und es sollte der Umsatz sollte steigen, Profitabilität wächst, Team wächst. Warum würdest du sagen, ist es eher eine Stufe, über die es Wachstum passiert?
Sehr gute Frage und auch sehr richtige Frage. Ich würde sagen, dass man halt vor allem als jüngerer Unternehmer einfach Skaleneffekte maßlos unterschätzt. Also jetzt mal beispielsweise auf Vertrieb und Team gesehen, weil aus meiner Perspektive generell Dienstleistungsgeschäft ist 70-80% des Erfolges Marketing und Sales und 20-30% Erfolg die Dienstleistung und die Retention im Backend. Und da gibt es einfach sehr viele KPIs, sowas wie viele Neukunden onboarde ich im Monat beispielsweise oder dann auch wie viel Mitarbeiter-Churn habe ich oder wie viel Kunden-Churn habe ich. Das wären so meiner Auffassung nach so die paar wichtigsten KPIs. Und Skaleneffekte heißt einfach nur beispielsweise, du hältst alle KPIs exakt gleich, zum Beispiel überall irgendwie 10% Churn. So. Bei einem Team von 10 Leuten ist das vielleicht mal ein Mitarbeiter. Bei einem Team von 20 Leuten sind das 2 Mitarbeiter. Bei einem Team von 50 Leuten sind das 5 Mitarbeiter. Genau das gleiche im Sales. Wenn du irgendwie, um deinen Umsatz zu halten, 50 Kunden brauchst, aktiv, dann sind halt 10% Churn 5 Kunden auf einmal, die du jeden Monat neu reinbringen musst. Während das vorher irgendwie 10 Kunden waren, die du brauchtest. Und dann musst du halt einen Kunden reinholen. Und diese Skaleneffekte unterschätzen, glaube ich, die meisten.
Ja.
Plus auch nochmal so das Thema, es ist so ein, ich würde mal sagen, ein bisschen schöner Glaubenssatz zu denken, dass man die KPIs, die man auf einem kleinen Niveau hat, halten kann oder sogar besser machen kann auf einem großen Niveau mit einem größeren Volumen. Ne?
Ja.
Weil du bist ja, hattest du ja auch gerade schon gesagt, kleines Team, sehr eng verzahnt, die Company ist eigentlich wie so eine Replikation von dir als Culture, so alle arbeiten sehr eng zusammen, nirgendwo bleibt irgendwie Kommunikation hängen oder irgendwelche Informationen erreichen dich nicht. Mach das mal mit einem Team von 50 Leuten. So.
Ja, ja.
Wie viel Information dann nicht an dich rantritt, wie viel du nicht mitbekommst, was irgendwie nicht richtig läuft in der Delivery oder sowas.
Ja, voll.
Das heißt, ich würde sogar davon ausgehen, dass sich diese paar KPIs sogar noch ein bisschen verschlechtern auf Scale. Ja, und ich denke, das unterschätzen halt einfach die meisten. Die meisten denken, ja, ich kann jetzt diese KPIs, die haben ein Spreadsheet und die haben ihre paar KPIs und sagen, ich mache jetzt 1 Million im Jahr, ich möchte in einem Jahr oder 2 Jahren 5 Millionen im Jahr machen. Okay, überall mal 5.
So. Ja, ja.
Was aber halt einfach nicht der Realität entspricht.
Ich glaube, es spielt noch eine andere Sache mit rein. Du hast ja schon eben gesagt, wenn du wächst, brauchst du plötzlich viele Funktionen, die du vorher nicht brauchtest. Zum Beispiel ein HR-Manager oder ein Finance-Manager oder ein Teamleiter. Na, das sind ja alles Kostenpunkte, durch die du nicht direkt mehr Umsatz bekommst. Sondern einfach nur, es ist halt eine größere Organisation, die muss auch ein bisschen verwaltet werden. Das ist eine Sache. Was ich aber, glaube ich, noch dazu kommt, ist, dass sich Leute aber schnell übernehmen. Das heißt, das Tal der Tränen, hast du ja gesagt, ist ja, meintest du ja zwischen 1 und 3 Millionen Ne? Wenn du bei 1 Million bist, Sweet Spot, kleines Team, viel Geld. Wenn du 3, 4, 5 Millionen machst, hast du raus, wie es geht, alles ist fertig, du machst auch guten Profit. Dazwischen ist halt der Tränen. Weil was ich von bei vielen sehe, auch damals bei mir selber, kurz auf dem Schirm hatte, war, wenn du zum ersten Mal auch Geld verdienst, das ist, sagen wir mal, 1 Million im Jahr, und dann bleiben mehrere 100.000 im Jahr hängen, dann fängst du an, sehr schnell Geld auszugeben. Dann fängst du an, sagst, ah, ich brauche schnell 2 Leute im Team. Wir gehen ja nächstes Jahr auf 300.000. Wir sind jetzt bei 100, das schaffen wir. Wir haben jetzt ein ganzes Sales-Team. Wir haben jetzt einen Teamleiter. Und wir haben sofort 2 Leute dazu. Und wir buchen die Vacation. Und wir kaufen jetzt für alle teures Equipment. Und wir gehen auf die Messen. Und da müssen wir auch Marketing machen. Ja, Marketing, wir probieren jetzt 3 Channel auf einmal aus und spenden. Wir müssen einfach mal 10.000 im Monat auf alle Channel reingehen. Das heißt, ich glaube, du überschätzt, wie schnell das Wachstum kommt. Und fängst noch viel mehr Zeug an, was du nicht brauchst. Das heißt, weil am Anfang machst du das, was du machen musst, um zu wachsen. Und dann plötzlich machst du Sachen, die du machen kannst. Weil du hast ja genug Geld, du kannst es dir ja leisten. Also machst du sie. Würdest du auch sagen, dass da viele in dieses Loch fallen?
100%. Ja, ne? Ja. Ja, also ich denke, aber aus meiner Perspektive macht jeder Unternehmer eigentlich die ähnliche Journey durch mit den gleichen Learnings. Mhm. So, jeder macht es über einen anderen Zeithorizont und jeder hat einen unterschiedlichen, sag ich mal, Ausschlag auf der Skala, wie hart dich diese Learnings halt hitten. So.
Ja.
Oder wie groß die Fehler sind, die du machst, um die Sachen zu lernen.
Und ob du die Lessons überhaupt lernst.
Genau. Und aber 100%. Also
ja.
Jeder hat mal dieses, okay, dann macht man ein bisschen Geld, dann gibt man ganz viel aus, dann hat man voll Effizienz, dann schaut man wieder, dass man es wieder hinbekommt und sowas.
Ja. Ja, am Anfang dachte ich auch immer so, groß ist besser. Groß ist mehr Arbeit, aber mehr Geld. Und eigentlich ist groß häufig auch, wenn du es richtig machst, sogar fast noch einen Tick leichter. Aber ich hatte damals 2 so kleine, wie heißt das, Weckrufe. Und zwar, ich hatte Leute im Gespräch. Das eine war eine SaaS-Firma und das andere war eine Agentur. Wir hatten damals, weiß ich, 4, 5 Leute. Wahrscheinlich knapp über 1 Million, 1,5 oder so im Jahr, irgendwie sowas. Und ich hatte dann 2 Leute im Sales-Call und der eine meinte, der hatte 30 Leute im Team. Ich meine so, krass, 30 Leute. Also, was kommt denn dabei rum? Da meinte er so, ja, du, bei 30 Leuten mehr als ein Freelancer-Gehalt ist bei uns auch nicht überall als Gründer. Ich dachte so, fuck, warum tut er sich das an? Mhm. Also, wenn das die Realität ist mit 30 Leuten, da will ich das auf gar keinen Fall. Na, also, ich mache für die jetzt mehr als ein Freelancer. Warum sollte ich mit 30 Leuten ans Bein binden, dann so viel verdienen wie ein Freelancer? Also, warum machst du die ganze Arbeit und schön, du hast irgendwie so einen sozialen Zweck? Haben 30 Leute einen Job und scheinbar müssen die auch nicht so hart arbeiten, haben alle ein gechilltes Leben, bekommen ihr Gehalt und du selber verdienst so viel wie die anderen auch. Das kann es ja nicht sein. Und das Zweite war, habe ich mit dem Gründer gesprochen und der meinte, er ist so 15, 20 Leute und ich meinte so, krass, und wir fragen mal, was macht denn für einen Umsatz und irgendwie Profit, wie sieht's aus? Und meinte, ah du, mit der Agentur im Wachstum kannst du gar nicht profitabel sein. Und ich dachte zuerst, ah ja, okay, profitabel, nee, ist nicht profitabel, erstmal wachsen und dann, und dachte ich mir so, irgendwann, nee, das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass jede Firma, die wächst, keinen Profit mehr macht. Und ich glaube, und ich war auch auf jeden Fall drin, dass ich dachte, ah, wenn du bei X bist, wenn du auf diese Größe müssen wir gehen, und dann ist easy sailing, dann ist Profit da. Und bei mir war es so, ich hatte dann auch lange eine Person, die uns da viel überwacht hat und zum Beispiel Ausgaben, Software, und da war die Person irgendwie nicht mehr da. Am nächsten Tag habe ich 2.000 Euro im Monat Software gestrichen. Weil ich habe da einfach nicht drauf geachtet. Weil das Geld war ja irgendwo da. Und deshalb, wenn das jemand kauft, dann wird das bestimmt auch einen Sinn haben, weshalb es da ist. Und da konnte ich erstmal so viel rausnehmen. Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir das? Ja, aber wie du sagst, da muss jeder irgendwann durch diese Journey und das lernen.
Ja.
Ja. Was würdest du sagen, sind die wichtigen Kennzahlen? Denn du hast ja am Anfang gesagt, hast du immer auf Umsatz geschaut. Ich auch. Meiner Meinung nach gibt es noch so 2 weitere Sachen, auf die man schaut. Das nächste ist dann so Profit. Aber irgendwann, mir gefallen die Leute am besten, die über Net Worth sprechen. So, wie viel hast du in deiner Holding? Wie viel hast du rausgenommen? Wie viel hast du investiert? Würdest du auch sagen, dass das so die Metrik ist, wo du hinschaust, wo Unternehmen irgendwann hingucken?
Schon, ja. Also das ist, würde ich mal sagen, ist so die Progression. Zuerst schaust du auf irgendwie Umsatz machen, danach dann auf, okay, wie viel Geld kannst du dir rausziehen und dann wie viel hast du dann irgendwann effektiv, sag ich mal, privat im Vermögen.
Ja, ja. Weil ich finde, damit geht es ja auch los, wenn du halt nicht mehr arbeitest für dein eigenes Gehalt, sondern auch für, wenn du Investments anlegst, darüber wächst und kannst ja viel coolere Sachen machen. Wie ist denn so die Daily Arbeit in eurer Company? Weil 42 Leute ist ja schon eine Hausnummer, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. ich hätte überhaupt keine Lust darauf. Also mir wäre es viel zu viel, weil ich hasse komplexe Sachen. Ich will immer Effizienz haben, auch wenn Leute mit Marketing machen, oh, du musst da einen Funnel aufbauen, das führt in das Webinar und das führt dann zu dem E-Mail und dahin. Ist mir immer zu komplex, genauso bei Mitarbeitern. Bei uns machen ja alle Headhunting, alle das Gleiche und das läuft super gut. Wie habt ihr es geregelt, dass 42 Leute effizient arbeiten?
Gute Frage. Da muss ich die Lorbeeren an meinen Co-Founder Lars geben, den hast du ja auch schon kennengelernt. Weil der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, sag ich mal, das, die Operations aufzubauen und das Team zu führen. Wie ich das mitbekommen habe von ihm, wie er das Ganze strukturiert hat, ist eben so, dass er sehr früh eben eine ganz klare Hierarchie aufgebaut hat. Das heißt, wir haben eben eine, sag ich mal, dreistufige Hierarchie, wo es Lars und mich gibt. Darunter gibt es dann ein Leadership-Team, was wir C-Level nennen. Darunter gibt es dann die jeweiligen Teamleads von den Departments und darunter gibt es dann, sag ich mal, die Executive Staff.
Spezialisten,
also die, Spezialisten, die, die Arbeit machen am Ende des Tages. Das ist, sag ich mal, so vom Organigramm her die Struktur. So hat halt jeder unter sich 3 bis 6 Personen, die er halt spezifisch managt. So. Und dadurch, dass wir halt sehr auf Effizienz getrimmt sind, und das ist auch was, was ich damals von Basti gelernt habe, so First Principle Thinking. Ganz viele Leute machen alles sehr kompliziert heutzutage. Und wir haben uns halt irgendwann hingesetzt und überlegt, okay, wir sind ein Dienstleistungsgeschäft. Was ist eigentlich das Allerwichtigste und das Grundprinzip? Grundprinzip ist, wir müssen viele Kunden bekommen und wir müssen diese Kunden möglichst langfristig halten. Wie machen wir das? Einmal, wir sind halt richtig stark in Marketing und Vertrieb und wir haben halt ein Team, und da geht es dann ja eher in Richtung Teamführung. Wir haben ein Team, wo die Incentives aligned sind mit unseren Unternehmenszielen. Und dann haben wir halt irgendwann, sage ich mal, auf, ich nenne es mal Geschäftsführungsebene, halt Unternehmensziele festgelegt und die dann quasi pro Etage weiter runtergebrochen. Und dann haben wir eben für jeden einzelnen Mitarbeiter, also alle 42 Leute, jeder wird anhand von 4 KPIs bemessen. Und jeder Mitarbeiter hat dann ein gewisses Basisgehalt X, kann aber bis zu 30% eben an Bonus Zahlungen erarbeiten, wenn er eben diese 4 KPIs betrifft.
Und die KPIs sind wahrscheinlich unterschiedlich nach Rolle.
Genau, die sind unterschiedlich runtergebrochen nach Rolle. Und dementsprechend geht es natürlich auch höher. Also ein Teamlead ist zum Beispiel für die KPIs vom Team verantwortlich. So, dass er die halt richtig managt. So Leadership ist dann von einem kompletten Department verantwortlich. Und dann ist es natürlich, jetzt ist es für mich einfach. Früher war es natürlich kompliziert. Jetzt denke ich einfach, ja, ist ja logisch, wenn du dein Team daran beteiligst und incentivierst, dass A, der Kunde ist happy, B, der Kunde hat gute Ergebnisse und C, wenn der Kunde verlängert, kriegen die einen Bonus. So, dann ist ja das Hauptziel von Team, die kommunizieren gut, damit der Kunde happy ist, die legen sich ins Zeug, dass die Arbeit gut ist, die Dienstleistung gute Ergebnisse und die legen sich ins Zeug, dass sie halt Beziehungen aufbauen, damit der Kunde lange bleibt, weil davon basierend kriegen die ihr Geld.
Ja, und das ist ja was, das kann man auf jede Firma ummünzen. Also sei es, ob du eine Tech-Firma hast oder E-Commerce, ihr spezialisiert euch ja auch auf E-Commerce-Firmen. Und auch da kann man es ja genauso machen. Ne, die haben ja auch immer meistens ein Gründer-Level und ein C-Level, darunter Head-Offs, Directors, manchmal beides. Dann die Teamleiter, dann die Spezialisten. Und das geht ja, ich weiß nicht, ob das weiß, geht alles zurück auf so römische Heer.
Ja, Lars hat das damals zu den Navy Seals nachgebaut.
Ja, okay,
wahrscheinlich
genau.
Navy Seals mündet dann wahrscheinlich da drin.
Genau, es kommt ja ganz viele so aus der Antike, aus dem alten Rom. Und die hatten ja auch schon dann, ich kenne den ganzen Begriff nicht, oben irgendwie so ein Heerführer, so Maximus von Gladiator, dann so Centurios und die, keine Ahnung, wie die alle hießen. Aber es war ja immer so runtergebrochen, dass ja, du bist immer für eine Kohorte von 10 oder 100 oder 500 Leuten verantwortlich. Du kannst als ganze Truppe loslaufen. Aber wenn du nur 10 Leute hast, müsst irgendwo im Wald, ist sehr klar, wer hier den Hut auf hat und was die 10 Leute machen müssen und was der Herrführer machen muss. Genau. Daher ganz spannend, weil ich bin auch immer nicht so ein Fan, so wenn Leute ankommen, so ah, wir haben flache Hierarchien, und als die effizienteste Firma, die ich kenne, die haben nicht flache Hierarchien, die haben sehr, sehr klare Hierarchien, die von oben nach unten runterlaufen, die haben nur eine gute Kultur. Ne? Also kann jeder in der Hierarchie auch unten ist natürlich sagen, ey, das ist Bullshit, lass das so machen. Und das ist völlig okay für alle. Aber indem du einfach gar keine Teamleiter hast, geht, kann ja nur in die Hose gehen.
Ja, ich habe das Gefühl heutzutage, dass halt sehr viel propagiert wird über Social Media, von halt irgendeiner Märchenwelt von Startups oder jungen Unternehmen, die irgendwie gut läuft. Aber es ist genauso, wie du meinst. Also alle Unternehmen, die irgendwie stark performant sind oder effizient sind, haben halt ganz hart und ganz klare Richtlinien und Hierarchien.
Ja, und ich glaube, es sagte auch mal Sebastian so, das Beste, was deinen Mitarbeitern passieren kann, ist, dass du sehr viel Geld verdienst und profitabel bist. Denn hast du persönlich keinen Stress. Du kannst viel bessere Arbeit machen. Die Firma hat immer Cash-Reserven. Auch wenn die nächsten 2 Monate nicht so geil sind, ja, natürlich ist es nicht cool, natürlich wollen wir Geld verdienen, aber auch wenn du es nicht tust, haben wir genug Rücklagen und du musst keinen Stress haben. Weil auch wenn du dann Rücklagen aufbaust, nehmen wir an, du läufst mit irgendwie 10% Marge. Davon ist nochmal ein Drittel weg für Steuern. Das heißt, effizient hast du 6% von deinem Umsatz, der jedes Jahr dann Cash liegen bleibt. Wenn du damit jetzt Rücklagen aufbauen willst, und sagen wir mal, du willst 6 Monate haben, da musst du ja 50% von deinem Jahresumsatz liegen haben. Und wenn du 6% immer addierst, bist du bei 50%, bis brauchst du ja 8 Jahre, um Reserven aufzubauen. Ja? Also es ist toll, dass ein Unternehmen alles Geld wieder ausgibt, aber wenn die Firma nicht profitabel läuft, ist es eine sehr, sehr unsichere Firma, auch für alle Mitarbeiter.
Ich finde es halt auch einfach grob fahrlässig als Geschäftsführer, das halt so zu managen für die Mitarbeiter. Weil die Mitarbeiter verlassen sich ja auf dich, dass du die Firma gut managst und diese Sachen unter Kontrolle hast, dass die halt immer einen sicheren Job haben.
Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich an das Gewinnspiel erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir bis einschließlich 15.04.26 einen Consulting Call mit mir persönlich, neue AirPod Pros oder ein iPhone 17 mit 512 GB. Alles, was du dafür tun musst. Erstens, abonniere den Podcast. Zweitens, hinterlasse uns eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder hinterlasse Sterne bei Spotify. Drittens, erstelle einen Screenshot deiner Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram an @janlütjeton. Du möchtest 2-mal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. Und ich glaube, das ist auch was man lernt, weil wenn du als, guck mal, wenn man anfängt, es sind ja immer Summen, mit denen du wahrscheinlich vorher keinen Kontakt hattest. Ne? Wenn du wie anfängst, denkst du, so ein Einfamilienhaus ist teuer. Wenn du aber irgendwann eine Payroll hast, die so groß ist wie so ein kleines Haus, dann ändert sich das. Und natürlich verändert sich auch dein Umgang mit dem Geld. Aber ich gebe dir völlig recht, es ist ultra wichtig für dich selber, für die Firma und für die Mitarbeiter, dass du da gute Reserven aufbaust. Und zu dem, was du eben gesagt hast, du meintest ja, ihr habt die Mitarbeiter incentiviert auf die Performance des Teams und der Kunden. Ich glaube, das ist auch ein großer Gamechanger im Hiring. Weil wenn du es im Hiring schon so präsentierst, so ey, ein Drittel deines Gehalts ist performancebasiert, dann bekommst du ja automatisch die Leute, die auch performen wollen und die Leute, die sagen, weiß ich auch nicht, ob ich, also im Grunde genommen sagen die ja, ich traue mir nicht zu, dass ich mit meiner eigenen Arbeit mein Geld verdiene. Mhm. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass es im Hiring ein Gamechanger ist?
Schon, ja. Also vor allem über die letzten 2 Jahre haben wir uns nochmal sehr stark auch auf Company Culture fokussiert. Und für mich war das früher so ein Larifari-Wort, was irgendwie rumgeschmissen wurde. Company Culture, Werte, Mission, bla 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 bla. Das war für mich immer, ja, mach das mal. So. Bis ich irgendwann verstanden habe, was das heißt. Und für uns ist jetzt ein riesiges Thema im Hiring-Prozess tatsächlich geworden, dass wenn die Position, also die Bewerbung durch mehrere Qualifikationsstufen im Hiring-Prozess wirklich gekommen ist, dann die letzte Qualifikation ist, dass die eben in dem Team, mit dem sie dann arbeitet, sage ich mal, ein Culture-Fit-Interview macht. Und wenn die dann sagen, wir mögen die nicht, dann stellen wir die nicht ein.
Ja. Was würdest du sagen, wenn wir über Performance von Mitarbeitern reden, wie viel Prozent von Performance hängt davon ab, einfach die richtige Person einzustellen? Und wie viel ist eher Führung, Management, Incentivierung?
Würde ich mal so 50-50 sagen.
Würdest du sagen? Ja, ich hätte glaube ich 2 Drittel Hiring gesagt. Also 2 Drittel die richtige Person finden, 1 Drittel darfst du nicht verkacken. weil ich glaube, wenn du die richtigen, guten, also sagen wir es andersrum, wenn du die falsche Person erstmal da hast, ist ja quasi unmöglich, das Ding zu kippen. Wenn du aber die richtige Person da hast, darfst du immer ein paar Fehler machen, die Person performt trotzdem. Ja. Ich schaue mir auch immer viel an, was in Amerika los ist. Denn wenn man sich die richtig großen Tech-Firmen anschaut, sei es jetzt so irgendwie Meta, Nvidia, X, die schaffen es ja auch bei einer riesigen Größe Performance hinzukriegen. Ich fand es so spannend, als Elon Musk Twitter übernommen hat. Ich glaube, der hat ja erstmal 80% der Leute entlassen, weil es einfach nicht effizient war. Und ich fand es irgendwo auch erschreckend zu sehen, wie viele Leute man da vorher überhaupt nicht braucht. Natürlich hat er auch ein paar Sachen gestrichen. Der hat ja zum Beispiel nicht so viele Tweets gelöscht. wie vorher, hat auch mal Sachen online gelassen, solange es jetzt kein Aufruf zu Gewalt war. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass die Jungs in Amerika, und ich weiß, du bist ja auch da, häufig da, Masterminds und so, was haben die uns in Deutschland da voraus, dass die häufig auch so eine größeren Performance-Kulturen erschaffen, während wir eher so Verwaltung aufbauen?
Würde ich mal sagen, ist sehr stark culture- und politikabhängig. Also in Amerika hast du ja, sag ich mal, eine Landeskultur, die auch Unternehmer favorisiert, Unternehmen favorisiert und das cool findet, sowas aufzubauen. In Deutschland vom Klima und der Kultur her finde ich es jetzt nicht so stark aufgebaut für Unternehmer. Also so, in Amerika fährst du einen Sportwagen und dann fragen dich deine Nachbarn so, oh krass, was hast du gemacht? So. Und hier in Deutschland ist so, warum ist der so laut so? Warum fährt jetzt dieser junge Typ einen Sportwagen so? Ja. Der ist ja wahrscheinlich Drogendealer.
Ja.
Und ich glaube, das ist einmal so das grundlegende Thema in dem Land. Und so wie ich eben auch große Unternehmer kennengelernt habe, sind die halt einfach cutthroat. Also die, ich weiß nicht, was so ein gutes Deutsch übersetzt
ist. Also einfach härter. Ne?
Einfach hart und einfach auch sehr Fakten- und KPI-basiert. Und wir haben uns auch sehr viel von deren Mentalität angeeignet. Und für uns hat es halt auch irgendwann einen Klick gemacht. So, wenn ich mir zum Beispiel meiner Verantwortung bewusst bin als Geschäftsführer und denke, okay, ich habe hier 42 Menschen, die teilweise Familie haben und ich bin mit einem Co-Founder dafür verantwortlich, dass die jeden Monat Gehalt bekommen. Mhm. Die bezahlen ihre teilweise Wohnung davon ab. Die machen Essen auf den Tisch für ihre Familie.
Ja.
Und dann ist da eine Person drin in meiner Firma, die halt potenziell das Unternehmen gefährdet, mal krass gesagt, weil die halt nicht performt, nicht arbeitet, einen Kunden verkackt oder sowas. Ja. Dann ist es ja meine Aufgabe, die rauszuschmeißen, weil die sonst von 42 Personen den Unterhalt gefährdet.
Klar.
Und das ist halt so, früher waren wir da halt so, oh, und ihre Gefühle und bla bla bla. Und irgendwann haben wir halt einfach gesagt so, nee, kannst du halt nicht drauf achten. Du musst halt immer das Wohl des Unternehmens und dementsprechend das Wohl der größeren Gruppe dem voraussetzen.
Ja, ja. Weil ich glaube am Anfang, vor allem, ich glaube, es gibt häufig Leute, die einfach als Gründer irgendwo nett sind und starten, die denken, ah, ich gebe der Person nochmal eine Chance und ich will mich auch um die kümmern. Ich sehe es ganz viel bei so eher den netten Gründern, nicht den Cutthroat-Leuten, weil es gibt Leute, die sind mit 17 schon Cutthroat und sind halt einfach ein bisschen härter und das ist auch nicht so wichtig. Wenn Leute starten und die sind Mitarbeiter wichtig, fallen die, glaube ich, alle mal erstmal in das Loch, dass sie sagen, dass sie Leute zu lange in der Firma lassen, zu häufig Feedback geben und einfach nicht damit zu Potte kommen, auch mal jemanden zu entlassen. Und das ist, wie du sagst, ein großes Risiko, denn du verlierst so schneller Kunden durch Mitarbeiter, die nur mittelmäßig sind. Und die mittelmäßigen Mitarbeiter finde ich fast noch schwieriger als die schlechten. Weil schlechte Mitarbeiter erkennt jeder und die entlässt jeder. Mittelmäßige Mitarbeiter, das ist das Schwierige, weil die geben sich ja Mühe, die sind ja so nett und die sind ja so beliebt im Team und die hatten ja schon mal gute Kundenergebnisse. Das heißt, ich finde immer, mittelmäßige Leute sind das Allerschwerste.
Ja, und ich glaube, es ist halt auch, die meisten Geschäftsführer sind halt nicht reflektiert genug zu erkennen, dass die den Mitarbeiter jetzt nicht freuen, weil es einfach unkomfortabel für die ist.
Ja.
Also es ist ja was Hartes, außerhalb der Komfortzone,
klar,
für jeden,
klar,
sag ich mal, so einem Menschen zu sagen, so, du bist gefeuert, also, du musst das Unternehmen verlassen. Also, natürlich ist das nicht schön.
Klar.
Und viele nehmen dann eben diesen einfachen Ausweg, der Nette zu sein, der mit allen cool ist, so, aber das, ja, finde ich halt auch fahrlässig.
Ja, es geht doch nicht. Ich habe auch das Gefühl, meine Ansprüche an Mitarbeiter werden jedes Jahr höher. So als ich angefangen habe, ich habe die ersten Mitarbeiter eingestellt, ich glaube vor 5 Jahren. Vorher 2 Jahre gefreelanced, also Seller X und sowas gemacht. Am Anfang dachte ich, jo, wer sich Mühe gibt, also wer nett ist und sich Mühe gibt, absoluter High Performer. Und dann merkst du irgendwann, oh, da ist jemand, Alter, der outperformt ja alle. Krass. Was, wenn alle so wären wie der? Und dann hast du irgendwann Leute, die alle so sind, wie der oder die. Und dann kommt jemand Neues und du denkst dir, krass, die Person outperformt, die wir haben. Was, wenn alle so wären? Das heißt, ich merke bei mir selber, meine Ansprüche gehen jedes Jahr hoch und ich werde auch immer besser darin, so Exzellenz zu erkennen. Natürlich steigen auch irgendwie meine Jahresgelder im Schnitt jedes Jahr. Also das durchschnittliche Gehalt bei uns steigt jedes Jahr. Aber wir machen auch jedes Jahr mehr Profit pro Mitarbeiter. Würdest du dem zustimmen?
Schon, ja.
Ja.
Also das auf der einen Seite und auch, was ich gerade noch im Kopf hatte mit den Amerikanern. Ich glaube, Amerikaner sind auch sehr gut darin, sich immer wieder neu zu erfinden oder eben auch Trends zu verstehen und eben auch so große Marktbewegungen. Also ich meine, AI ist jetzt eigentlich so das Spannendste und das enabled natürlich auch riesige Tech-Firmen, auch teilweise Firmen wie Amazon, auf einmal 20.000 Inder im Customer Support zu entlassen so, und die halt mit einer AI zu ersetzen. Und ich denke, es ist schon wichtig, als Unternehmer dann auch fair zu sein. Zum Beispiel haben wir beim letzten Team-Event jetzt vor einem halben Jahr quasi vorausgesagt, was jetzt die nächsten paar Jahre passieren wird mit AI und haben gesagt, hey, wir wollen euch alle in der Firma lassen. So, wir werden jetzt nicht proaktiv versuchen, euch zu ersetzen, aber jeder von euch muss halt in seinem Bereich ein absoluter Experte werden mit AI.
Ja.
Weil AI gibt uns halt jetzt unvorhergesehene Hebelwirkung.
Voll.
Also auf einmal kann eine Person die Arbeit je nach Bereich von 5 bis 10 auf einmal machen.
Voll.
Und das ist, glaube ich, auch sowas, wo man halt einfach sehr gut agieren muss und auch Sachen vorhersehen muss, das dann eben auch zu verwenden und da dann halt auch keine Angst vor zu haben, sich dem anzupassen.
Ja.
Also ich meine, wir sind ja jetzt alle irgendwo im Online-Geschäft tätig.
Klar.
Deswegen ist das ja einigermaßen einfach. So ist es jetzt nicht so einfach für einen Handwerksbetrieb oder sowas in die Richtung oder Offline-B2B-Dienstleistung.
Klar.
Aber das, denke ich, ist eben auch jetzt sehr relevant, weil ich denke, das wird halt für viele Leute, sowohl Geschäftsführer als auch Mitarbeiter, halt ein hartes Erwachen sein in den nächsten 2-3 Jahren. Weil bei dem Speed, auf dem jetzt gerade die größten AI-Firmen sich weiterentwickeln, wird quasi jede Woche ein Feature geschippt, was auf einmal entweder Position komplett ersetzt oder eine riesige Hebelwirkung reinbringt.
Ja.
Also wir haben das bei uns in jedem Bereich, dass jede Software, die wir nutzen, auf einmal AI integriert. Egal, ob das Projektmanagement ist, Design, Development, Data, jede Software von sich aus baut jetzt auf einmal eine AI ein.
Und auch jedes neue Startup, jedes neue Software-Startup macht irgendwas mit AI.
Ja.
Aber häufig ist das gar nicht, also ich sehe es auch häufig, dass sie es noch gar nicht so richtig anwenden können. Was auch spannend war, ich habe letztens einen alten Schulfreund von mir getroffen und der ist KI-Leiter beim 3-Milliarden-Unternehmen. Und ich dachte auch vor ein paar Jahren immer, dass es so spezifische, ganz viele KI-Jobs geben wird. Ne, das ist eine Firma wie ihr, eine Firma wie wir, die stellen so KIler ein, der es macht. Aber genau wie du es auch gesagt hast, Pustekuchen, alle müssen lernen, KI zu nutzen. Also egal, ob du in der Buchhaltung bist oder ob du im Marketing bist oder ob du im Sales bist, du musst lernen, KI zu nutzen. Das heißt, in der Buchhaltung kannst du die Sachen viel schneller erkennen. Im Marketing hast du generative KI. Im Sales kannst du Anrufe überprüfen. Du kannst schneller Nummern wählen. Alles über KI. Und ich habe mich letztens mit meinem alten Schulfreund getroffen. Das war mega nice. Und der hat halt 15, 20 Leute im Team. Und in diesem 3-Milliarden-Konzern rollen die es halt in alle Bereiche aus. Das heißt, was macht die Supply Chain über KI? Was macht die Marketing-KI über KI? Und das fand ich sehr, sehr spannend, was ich immer bei uns sehe, weil im Recruiting wird es ja auch ultra doll gehypt, so KI im Recruiting. Und wir nutzen es auch intern für ein paar Sachen. Aber ich glaube, was ich denke mir, KI soll ja Probleme lösen. Und die größten Probleme, die ich im Recruiting sehe, im Headhunting, HR, Personalwesen, im Teamaufbau, das sind immer zwischenmenschliche Sachen. Das heißt, die größten Probleme, die ihr habt mit eurem Team, werden wahrscheinlich nicht so Lohnabrechnungen sein oder die perfekte Urlaubsplanung. Ne? Da kann KI helfen, aber die größten Probleme, die Firmen haben, sind ja immer Performance. Das sind die Ansprüche der Gründer. Da geht es um Leadership. Wie motiviert ist dein Team? Wie gut kannst du führen? Und da sehe ich aktuell noch nicht, dass KI da so viel ändern wird.
Nee, ich sehe einfach KI als Mittel zur Effizienzsteigerung.
Voll.
Also ich mag es nicht, damit irgendwie strategische Themen zu setzen.
Voll.
Aber die Effizienzsteigerung ist halt enorm. Also auch wenn ich jetzt nur einen Prozess im Kopf habe, so zum Beispiel gibt es ganz viele Agenturen, die bieten dir ja an, zum Beispiel Cold Outbound, ne? Über E-Mail-Marketing. Und früher musstest du da mit 10 Programmen diese ganzen Sachen aufsetzen und dann hat man einigermaßen personalisierte Kampagnen rausgeschickt an Leute, die E-Commerce machen, Leute, die in der Agentur haben und sowas. Und jetzt mit dem Reifegrad von KI kannst du eben über die ganzen Daten dann teilweise halt für jeden Einzelnen eine individualisierte Nachricht rausschicken, basierend auf seinem Profil.
So. Voll.
Und das finde ich halt dann super spannend. Also dieser Trend hin zur vollen Personalisierung ist echt spannend.
Aber meinst du nicht, dass dann komplett überschwemmt wird? Weil wenn jeder Dulli das nachbauen kann mit irgendeinem Tool, automatisierten Nachrichten,
dann wird das größte Problem.
Genau, das heißt E-Mails. Ich wurde auch letztens zum ersten Mal von KI gecold-called.
Mhm.
Wurdest du auch schon mal von KI gecodecalled?
Nee, ich habe auch immer Flugmodus. Ja. Aber der Nikita Beer,
ja,
das ist, glaube ich, der Head of Development von Twitter, also eine sehr hohe Position bei Twitter. Und der hat jetzt gerade gestern oder heute den Tweet veröffentlicht, dass er davon ausgeht, dass in den nächsten 90 Tagen halt dieses Level an Spam, was du halt über Mail und über Anrufe bekommst, halt exponentiell steigen wird.
Genau.
Also ich meine, es ist jetzt ja schon, also ich kriege jeden Tag 10, 20 Spams in meine Inbox. Die werden nicht mal vorgefiltert.
Also ja, E-Mails.
Mhm. Die werden nicht von Google rausgezogen.
Ja.
Und ich will, also es ist ja jetzt gerade so, dass so die Top 0,1% der Bevölkerung verstehen, wie man das on scale macht. Mhm. Und ich frage mich halt, was passieren soll, wenn 10% der Bevölkerung verstehen. Oder wenn auf einmal Enkeltrickbetrüger verstehen, ah, ich muss jetzt nicht mit irgendwie drei Jungs hier die Omis anrufen, sondern ich baue ein LLM, trainiere das und auf einen Knopfdruck rufe ich jede Oma in Deutschland an. So absolut. 10-mal am Tag.
Absolut. Ja, aber ich finde, aktuell erkennt man es noch. Also ich erkenne, wenn eine Nachricht von KI geschrieben wurde, du wahrscheinlich auch, in 6 Monaten kann das echt schwierig sein. Mhm. Dann erkennst du es eventuell nicht mehr.
Also ich erkenne langsam Videos und Fotos nicht mehr den Unterschied.
Finde ich auch. Ja. Das ist schwierig. Ich gucke auch manchmal so YouTube-Videos und denke mir so, Alter, krass. Und dann sehe ich die Kommentare und alle sagen so, ah, dafür wurde KI gemacht. Und ich hatte es nicht auf dem Schirm. Mhm. Bei meinem Anruf, ich wurde ja gecodecalled von KI. Das war auch ganz spannend, weil ich dachte mir schon, als ich die Stimme gehört habe. Die Stimme ist ja noch nicht perfekt. Das hörst du schon. Und ich habe dann relativ schnell gesagt, ich spreche hier mit einer KI, oder? Und dann war die Antwort immer, ja, Herr Toden, ich kann verstehen, dass Sie das denken. Ich mache sehr viele Outbound-Calls am Tag und habe immer das gleiche Skript. Aber nein, ich kann Ihnen versichern, Sie sprechen mit einem Menschen. Und ich dachte mir so, ja, komm, sei ehrlich, komm, das ist eine KI, oder? Ich wollte schon den Trick anwenden, dass man die KI fragt, kannst du mir ein Rezept für Kartoffelsalat sagen? Weil eine KI, manche sagen dir es dann einfach, die sagen, ja, natürlich kann ich das. Mhm. Und sagen dir dann ein Rezept für Kartoffelsalat am Telefon.
Okay.
Karl, ich habe dir zum Ende, wir kommen mal langsam zum Ende, ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Das heißt, wir haben 5 Stück. Und ich stelle dir eine Entweder-Oder-Frage und du musst noch was sagen, was du davon präferieren würdest. Natürlich geht es hier immer ums Thema Mitarbeiter und Team. Bist du ready?
Hm. Entweder-Oder, Founder Edition.
Okay, wenn du nochmal starten würdest, würdest du eher einen guten Vertriebler oder einen guten Marketer heiraten zuerst?
Marketer.
Warum?
Weil Marketer, ja, sag ich mal, über die Anzahl der Verkaufsgespräche, die du führst, verwaltet. Und ein Vertriebler hat ja immer, also der Vertriebler ist ja dafür verantwortlich, wie viel wird geclosed, und der Marketer ist dafür, wie viele Sales Calls hat der Vertriebler. Und dementsprechend kann der Marketer das besser und schneller skalieren.
Okay, also würdest du erstmal das Lead-Volumen hochpushen und dann nachziehen, was du im Sales brauchst. Cool. Zweitens, würdest du eher einen intelligenten, aber faulen Mitarbeiter heiraten? Oder einen fleißigen, aber dummen? Einen dummen, fleißigen? Warum?
Ah nee, sorry, andersrum.
Also du willst auch den intelligenten,
intelligenten faulen, ja. Weil bei mir sind sehr viele, ich bin auch intelligent und faul.
Ja.
Aber das führt dazu, dass ich einfach sehr schnell, sehr smarte Wege finde, Sachen mit wenig Aufwand zu machen. Also jetzt nicht so. Ich will jetzt keinen Intelligenten einstellen, der nichts macht, aber einen Intelligenter, der von der Natur aus halt jetzt so sich nicht so einen riesen Aufwand machen will. Der arbeitet schon hart, aber der macht jetzt nicht so einen riesen Aufwand oder ist so einfach grundlegend faul, dann ist der, kann er es sehr gut einsetzen.
Ja, und du findest halt effizientes Wege, um was zu machen, und du machst halt auch vieles nicht, was aber auch unwichtig ist. Ja, cool. Drittens, würdest du eher jemanden heiraten, der dich persönlich entlastet, oder jemanden, der dir mehr Umsatz bringt?
Umsatz.
Warum?
Vielleicht immer noch später einen Schenker, der mich irgendwie entlastet.
Stimmt, auch wenn du mehr Umsatz hast, kannst du jemanden heiraten, der dich entlastet. Nice. Dann, wen würdest du, was ist für dich eher ein Kündigungsgrund? Elektroauto oder ein Swiftie?
Was?
Taylor Swift-Fan. Sprich für dich, dass du den Begriff nicht kennst, Swiftie. Ja, ist ein Taylor Swift-Fan.
Beides für mich sehr ähnliche Gesinnung.
Also, ja, also, aber wen würdest du eher kündigen?
Taylor Swift.
Taylor Swift-Fan. Und zuletzt, wen würdest du eher heiraten? Mitarbeiter mit Skills oder mit Motivation?
Motivation.
Warum?
Kann sich alles anlernen.
Ich sage immer Skills. Weil ich finde immer, wer motiviert ist, schafft sich auch Skills drauf. Ich kenne niemanden, der 30 ist, ultra motiviert und hat nichts vorzuweisen.
Mhm.
Gleichzeitig, wenn du die Leute, also die Leute, die sagen, ich bin motiviert, das ist immer eher so eine Red Flag für mich. Weil motivierte Leute sprechen nicht davon, wie motiviert sie sind. Ne? Also du arbeitest wahrscheinlich viel und postest nicht jeden Tag darüber, wie motiviert du bist und wie viel du arbeitest. Machen eben Leute, die nicht so viel schaffen. Und ich finde, wenn Leute Skills haben, die müssen sich irgendwann drauf geschafft haben. Das heißt, wer wirklich Skills hat, der muss ja schon mal viel gearbeitet haben. Der muss ja auch in irgendeiner guten Company gewesen sein, weil in einer schlechten Company kannst du gut Skills aufbauen. Deshalb bin ich mittlerweile bei dem Schluss, dass ich Leute mit Skills Leute vorziehe, weil das ist verlässlich, aber irgendwie Motivation, boah, das ist nicht so verlässlich.
Spannend.
Ja, cool, auf jeden Fall, Karl. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich fand es ultra, von dir zu lernen, wie du eine Company aufgebaut hast. Wenn jetzt Leute sagen, ey, mit Karl würde ich mich gerne vernetzen, ich will mehr darüber lernen, oder natürlich, wenn es E-Com-Brands sind, die sagen, ey, ich will meinen Shop optimieren, das ist ja euer Geschäft, wie können die sich bei dir melden?
Am besten über die gängigen Social-Media-Plattformen. Also wenn es eher businessorientiert ist, die was lernen wollen, LinkedIn oder YouTube. Wenn es eher so privat ist, dann Instagram.
Okay, top, top. Wir packen auch alles in die Shownotes rein. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke dir.
Du warst krass.
Danke.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.